Auch hier 3 Kilometer stockend. Wir wünschen eine gute Fahrt.
NDR Info. Themen des Tages.
Die Einigung steht, der Koalitionsvertrag liegt auf dem Tisch und jetzt sind die Parteien selbst gefragt, ob daraus eine Regierung wird. Und im Falle der SPD hängt es eben an den Mitgliedern. Und genau da regt sich der Widerstand, vor allem bei den Jusos. Und unser Thema wird auch heute sein, nach Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz zu einer möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine, warnt der Kreml in Moskau vor einer neuen Eskalation. Das sind 2 der Themen, um die wir uns heute Abend kümmern. Ich bin Nina Zimmermann, heute ist der 14. April, einen guten Abend. Ja, heute um Mitternacht startet der SPD-Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag. Die Ergebnisse sollen dann in 2 Wochen vorliegen. Aber an der Basis brodelt es. Immer mehr Landesverbände, der Jusos allen voran, also die Jüngeren in der Partei, stellen sich dagegen. So wie ein Juso-Mitglied aus Bayern hier.
Als Jusos werden wir nicht tatenlos zusehen, wenn die SPD im Bundestag ihre eigenen Errungenschaften wieder abschafft, wenn Symbolpolitik auf dem Rücken von Geflüchteten gemacht wird und wenn wir hart arbeitende Menschen einfach verarschen.
So sagt es Tim Siebeneicher, Juso-Mitglied aus Bayern, die als Verband den Koalitionsvertrag ablehnen wollen, genauso wie hier der Juso-Verband in Schleswig-Holstein. Dazu hören Sie auch gleich die Juso-Vorsitzende Imke Grützmann. Auch ihr Landesverband will gegen den Koalitionsvertrag stimmen, aber wie weit gehen die Jusos da wirklich? Würden sie dafür die Regierungsmöglichkeit platzen lassen? Vorher wollen wir erst mal klären, wie viel Macht die Jusos überhaupt de facto haben und was das gerade alles in der SPD auslöst. Dazu unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann, die heute in Hannover Lars Klingbeil und Boris Pistorius beobachten wird, bei der ersten Konferenz, die ja für das Ja zum Vertrag wirbt. Schauen wir nochmal auf den Koalitionsvertrag. Die Einigung zwischen Union und SPD kam überraschend schnell, lief auch erstaunlich geräuschlos. Aber jetzt mit jedem Interview, möchte man meinen, von Friedrich Merz treten doch mehr Differenzen zutage. Also mehr als die ruhige Verhandlungsphase vermuten ließ, Anne-Kathrin?
Na, Friedrich Merz hat sich jetzt nochmal geäußert zum Thema Mindestlohn, was natürlich ein ganz wichtiges Thema ist für die Sozialdemokraten, und zum Thema Einkommenssteuer für kleinere und für mittlere Einkommen. Das ist ja so ein Projekt, was die Sozialdemokraten gerne in dieser Legislaturperiode umsetzen wollen, dass die kleineren und die mittleren Einkommen entlastet werden steuerlich und dass es einen höheren Mindestlohn gibt. Und da sagt Friedrich Merz, also er war so ein bisschen schwammig, er hat gesagt, da gibt es nichts zu versprechen. Natürlich ist alles unter Finanzierungsvorbehalt in diesem Koalitionsvertrag. Das bedeutet, man muss erst mal schauen nach dem Bundeshaushalt, wenn der dann endgültig steht, wie viel kann man sich wirklich leisten von all diesen Vorhaben, die da drin stehen in dem Koalitionsvertrag. Na, auf jeden Fall ist dieses Thema Mindestlohn und Steuererleichterungen natürlich ein riesiger Aufreger im Moment. Und besonders die jungen Sozialdemokraten, die Jusos, die haben nun schon angekündigt, dass sie nicht zustimmen wollen diesem Koalitionsvertrag, aber auch wegen anderer Themen.
Also es mit den Jusos ist auch nicht ganz unwichtig, weil jetzt sind ja mittlerweile die Parteien am Zug. Allen voran bei der SPD sollen die Mitglieder, soll die Basis befragt werden. Aber nur bei der SPD, oder?
Genau, das ist eine Besonderheit der SPD. Das macht sie oft so, nicht immer, aber oft. Also es gab schon mehrere Koalitionsverträge in der Vergangenheit, auch in Sachen Schwarz-Rot, haben dann die Mitglieder gesagt, ob sie den Koalitionsvertrag zwischen beiden Parteien gutheißen oder nicht. Die Union macht das nicht. Mitgliederbefragungen sind in der Partei einfach prinzipiell nicht vorgesehen. Da wird ein kleiner Parteitag entscheiden. Das sind dann Parteigremien und Bundesvorstandsmitglieder, ungefähr 150 Leute bei der SPD, auf der anderen Seite 360.000 Menschen, die nun also Post bekommen und ihr Votum abgeben sollen.
Wir erreichen dich ja heute auch in Hannover. Dort hat Lars Klingbeil allen voran als SPD-Chef den Startschuss gegeben mit Dialogkonferenzen, wie die Parteispitze für ein Ja zum Koalitionsvertrag jetzt werben. Bei dem Termin bist du heute. Wie groß ist denn die Ablehnung so gewesen? Wie schwierig wird es für die Bundesspitze?
Na, ich glaube schon, dass sie hier einiges argumentieren wird müssen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, geht bis 20 Uhr. Es ist eine Dialogveranstaltung, wie du schon gesagt hast. Es geht also darum, dass die Mitglieder ihre Fragen loswerden können an die Parteispitze. Also da ist nicht nur Lars Klingbeil, da ist auch Saskia Esken, Matthias Miersch, Manuela Schwesig, Boris Pistorius. Und da werden sicherlich sehr, sehr kritische Fragen kommen, gerade auch nun natürlich, weil die Jusos schon gesagt haben, sie sind nicht dabei. Ist auch durchaus möglich, dass hier ein paar Jusos noch auftauchen. auftauchen werden. Alle unter 36 in der SPD sind ja Jusos. Und ja, ich glaube, es wird schwierig werden. Es steht hier ganz groß angeschrieben, wir handeln für Deutschland und wir verhandeln für dich. Das ist nun also das Motto dieser Veranstaltung und wahrscheinlich auch der folgenden Tage und Wochen, in denen es nun darum geht, die SPD-Mitglieder zu überzeugen.
An was reiben sich denn die Jusos am meisten?
Die Jusos sagen, das geht ihnen einfach nicht weit genug. Also gerade bei Themen wie Migration oder auch Sozialpolitik sehen sie einfach Schwierigkeiten, Zurückweisungen an den Grenzen, das finden sie schwierig und noch viele andere Dinge. Also ich glaube, für die Jusos ist das so ein bisschen eine ähnliche Situation, wie es schon mal war für die Jusos, die ja generell kritisch eingestellt sind solchen Vorhaben gegenüber. Es gab 2018 schon mal eine große Koalition eine schwarz-rote Koalition, viel mehr zwischen SPD und CDU. Und damals, Kevin Kühnert war dort noch Juso-Vorsitzender, hat er die sogenannte No-GroKo-Kampagne gestartet, um die Jusos und andere SPD-Mitglieder davon zu überzeugen, dass es nicht gut ist, diese Koalition einzugehen. Er meinte damals, wir rennen hier wieder gegen die Wand, das brauchen wir nicht. Wir wollen lieber die SPD sein, die wir immer waren. Am Ende war es dann so, dass in der Abstimmung der Mitgliederbefragung doch 66% für den Koalitionsvertrag gestimmt haben.
Mit dem Blick auf die Vergangenheit oder auch auf das Hier und Jetzt, wie viel politischer Druck, wie viel Macht geht denn von den Jusos überhaupt aus?
Na, sehr viel Druck. Also das ist schon möglich, dass sie nicht nur die Jusos, also die jüngeren SPD-Mitglieder überzeugen, sondern auch die älteren, wenn es ihnen gelingt, ihre Argumente gut rüberzubringen in den nächsten Tagen. Also Philipp Thürmer, der Chef der Jusos, hat da nochmal von einer tickenden Zeitbombe gesprochen. Er meint damit den Finanzierungsvorbehalt. Ja, also dass vieles einfach noch ungeklärt ist in diesem Koalitionsvertrag. Da ist dann immer viel die Rede von wir wollen, wir wollen, wir wollen, und relativ wenig von wir werden aber auch Dinge umsetzen. Also das wird noch interessant werden, wie die Parteispitze um Saskia Esken und Lars Klingbeil versuchen wird, in den kommenden Tagen diese Zweifel zu zerstreuen.
Soweit die Einschätzungen aus Hannover von Anne-Kathrin Mellmann. Ja, die Jusos in Schleswig-Holstein haben am Wochenende auf einer außerordentlichen Landeskonferenz bereits gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD sich ausgesprochen. Für die Landesvorsitzende Imke Grützmann ist der Koalitionsvertrag in Teilen nicht tragbar. Ich konnte mit ihr sprechen und wollte wissen, was genau ist für sie nicht annehmbar.
Wir haben im Nachhinein zu dem Sondierungspapier, das rauskam, als Jusos rote Linien für uns formuliert, von denen auch namentlich die Zweiklassenstaatsbürgerschaft zum Beispiel wieder rausgefallen ist, die ja angekündigt wurde. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch Punkte, die wir sehr, sehr kritisch sehen. Das ist zum Beispiel die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, die Gewerkschaften hart erkämpft haben. Die Rückkehr zum Hartz-IV-System mit dem Vermittlungsvorrang und den geplanten Vollsanktionen, die wir für nicht tragbar halten. Und natürlich im Bereich Migration und Asyl die geplante Rückführungsoffensive, das Ende von freiwilligen Aufnahmeprogrammen, die de facto eine Zusammenarbeit mit der Taliban zum Beispiel nach sich ziehen würden. Und das halten wir einfach nicht für tragbar.
Also klare rote Linien vorher schon definiert, an die jetzt rangefahren wurde. Wollen Sie mit dieser Ablehnung des Vertrages ein politisches Signal setzen? Oder ist es wirklich Ihr Ziel mit den Jusos, diese Koalition dann auch tatsächlich zu verhindern?
Also um eine Verhinderung der Koalition geht es nicht. Was mit dem Nein auf jeden Fall aber deutlich werden soll, ist, dass Nachverhandlungen nicht nur möglich sind, sondern auch nötig sind. Weil wir denken, dass mit der Zukunftsvision, die in diesem Koalitionsvertrag beschrieben wird oder eben nicht beschrieben wird, ehrlicherweise, einfach keine Politik für die nächsten 4 Jahre gemacht werden kann, die die Fragen unserer Zeit beantwortet.
Was befürchten Sie denn auch für Ihre Partei, für die SPD, wenn die SPD so in eine Koalition mit der Union geht, jetzt nicht noch mal groß nachverhandeln kann, mit unter 17% vielleicht ja auch nicht der Taktgeber sein kann? Was befürchten Sie unter diesen Vorzeichen für Ihre Partei?
Das ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel, aber es sind natürlich zentrale Themen der Sozialdemokratie, die in den Verhandlungen unter die Räder gekommen sind. Und das ist natürlich ein Problem der Glaubwürdigkeit für uns, aber eben auch der Grundhaltung unserer Partei, die mit den einigen dieser Punkte, die da verhandelt wurden, widersprechen.
Wobei man ja sagen muss, dass die SPD die Wahlverliererin war und diese Inhalte anscheinend nicht zu mehr Stimmen geführt haben.
Also es ging ja in den Kanzlerduellen zum Beispiel sehr viel um ein Thema, und das war das Thema Migration und Asyl. Viele andere Themen wurden da wenig bis gar nicht bespielt und besprochen. auf die meiner Meinung nach die SPD auf jeden Fall eine sehr gute Antwort gehabt hätte, die eben auch den, das klingt immer so plump, aber den kleinen Menschen deutliche Erleichterungen gebracht hätten. Was ja auch der Koalitionsvertrag jetzt gerade relativ klar benannt hat, ist, dass alles, was da drin steht, unter Finanzierungsvorbehalt steht. Mhm. Und die Instrumente, wie man all das, was man politisch machen müsste, ausfinanzieren könnte, die gibt es ja, aber die werden halt nicht angefasst.
Ja, das wurde ein bisschen vertagt, alles, was da noch an Konfliktpotenzial in der Luft schwebt. Sie sagen ja, wir haben ein Interesse daran, dass von dem Laden unserer SPD noch etwas übrig bleibt. Jetzt haben Sie mit den Jusos auch die Parteispitze im Blick, aktuell Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie fordern aber eine umfassende Erneuerung. Sollen die beiden jetzt den Weg freimachen?
Also im Sommer gibt es ja einen Bundesparteitag und wir haben uns deutlich dafür ausgesprochen, dass es eine umfassende Erneuerung braucht, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass quasi während Wahlkreise am Wahlabend noch ausgezählt wurden, Lars Klingbeil schon direkt nach dem Fraktionsvorsitz greift. Und wir sehen da ganz klar die Notwendigkeit eines basisdemokratischen Prozesses, wie auch schon im Vorhinein zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir denken, das wäre jetzt das, was die Partei braucht, um sich einfach glaubwürdig neu aufzustellen.
Sollen die beiden auch den Weg freimachen, auch wenn sie in der Regierung sitzen sollten, also im Kabinett als Minister, Ministerin? Saskia Esken scheint das ja immer noch anzustreben. Das könnte ja durchaus eine große politische Beschädigung sein von den beiden.
Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass es auf Bundesebene eine Trennung von Ministerinnenposten, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz geben sollte, also auf jeden Fall.
Sagt die Juso-Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein, Imke Grützmann. Bei vielen jungen SPD-Mitgliedern brodelt es. Einige sprechen sich für eine Ablehnung des Koalitionsvertrages aus. Das dürften schwierige Verhandlungen innerhalb der kommenden Wochen für Lars Klingbeil und Saskia Esken werden. Bei diesen Dialogkonferenzen bis zum 30. April läuft ab heute Mitternacht das interne Votum. Würden Sie dem Vertrag denn zustimmen? Darüber sprechen wir heute Abend. Wie zukunftsfähig, wie ambitioniert gehen es Schwarz und Rot an? Setzen Sie auf die richtigen Ziele? Rufen Sie gerne an und reden Sie mit heute Abend bei Mitreden. Deutschland diskutiert ab 20.15 Uhr. Melden Sie gerne auch jetzt schon Ihre Gedanken, um mitzumachen auf mitreden.ard.de. Und jetzt schauen wir hier in den Themen des Tages auf die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. In seiner Zeit als Oppositionspolitiker, da hatte Friedrich Merz sich offen für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt, was für Olaf Scholz eine rote Linie war. Er verzichtete auf diesen Schritt. Jetzt macht sich Friedrich Merz auf den Weg ins Kanzleramt, bleibt bei seiner Linie. Taurus müsse zwar abgestimmt werden mit den Partnern, sagt er, aber dann sollte Deutschland sich auch daran beteiligen. Er will, dass die ukrainische Armee aus der Defensive kommen muss. Das weckt in der Ukraine erneut Hoffnung und in Russland im Kreml warnt man vor einer weiteren Eskalation. Darüber berichtet jetzt aus Moskau Jürgen Buch.
Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich, mit Ablehnung. So hat auch heute Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die russische Position noch einmal bekräftigt. Den Aussagen von Herrn Merz zufolge ist er ein Befürworter einer härteren Haltung und verschiedener Schritte, die zwangsläufig nur zu einer weiteren Eskalation der Situation um die Ukraine führen können und werden. Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. So war es bisher bei allen Waffengattungen, über deren Lieferung seit dem Beginn der russischen Invasion diskutiert worden ist. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher.
Währenddessen greift Russland die Ukraine weiter verstärkt an, mit Raketen, die von Drohnen begleitet werden. Ein Abfang umso schwieriger. Ziel war neulich ja auch die ukrainische Stadt Sumy. Bei dem Luftangriff wurden über 30 Menschen getötet, mehr als 100 verletzt. Und als die Ersthelfer kamen, schlug eine weitere Rakete ein. Frankreich und Deutschland, auch die USA, warfen Moskau daraufhin gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. EU-Ratspräsident Antonio Costa sprach von einem verbrecherischen Angriff. Russland führe seinen Feldzug der Gewalt fort. Helga Schmidt, unsere Korrespondentin für Brüssel, hat das heutige Treffen der EU-Außenminister dort begleitet. Wie deutlich reagieren die auf die Angriffe in Sumy?
Ja, empört. Das war die Stimmung, als die Minister kamen. Einige wiesen darauf hin, dass es bei den Raketenangriffen auf die Stadt Sumy eben nicht um Angriffe auf militärische Ziele ging, sondern direkt auf die Zivilbevölkerung gezielt wurde, auf Wohngebiete. Damit haben die Minister sich die ukrainische Auslegung zu eigen gemacht. Annalena Baerbock, die heute übrigens wahrscheinlich zum letzten Mal dabei war beim Außenministertreffen, sie sprach vom Vernichten. Putin wolle die Ukraine vernichten und ähnlich scharf hörte sich das auch bei anderen Ministern an und die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas, die bekannt ist für heftige Kritik an Putin. Sie sagte, man habe jetzt geradezu den Eindruck, dass ausgerechnet in den vergangenen 3-4 Wochen, in denen ja eigentlich die von den Amerikanern verhandelte Waffenruhe eingehalten werden sollte, dass ausgerechnet in diesen 4 Wochen mit die schlimmsten Angriffe auf die Zivilbevölkerung ausgeführt wurden.
Jetzt sollte es ja bei diesem Außenministertreffen so oder so um den Umgang mit dem US-Präsidenten Donald Trump geben, der ja immer noch zuversichtlich ist, dass die Ukraine und Russland einen Frieden aushandeln werden. Was sind denn jenseits von Empörung und Verurteilung die Konsequenzen, die die EU-Außenminister da ziehen?
Also erstmal haben wir heute zum ersten Mal jedenfalls so deutlich so offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsstrategie, also an Trumps Verhandlungsstrategie gehört. Eine kam aus Polen. Der polnische Außenminister Sikorski sagte, dass Putin sich lustig mache über die Amerikaner. Und der Hintergrund ist, dass fast zeitgleich, ein bisschen später nach dem Bekanntwerden der Raketenangriffe auf Sumy, dass fast zeitgleich ein Kreml-Sprecher erklärte, man sei ganz zufrieden mit den Verhandlungserfolgen und er bezog sich darauf in der Tat auf ein Gespräch, das Russlands Präsident Putin geführt hatte mit einem von Trumps Sonderbeauftragten, Witkoff. Die hatten 3-4 Stunden in St. Petersburg gesprochen und dann sagt die russische Seite gute Verhandlungsergebnisse aus ihrer Sicht, während auf der anderen Seite die Bomben, die Raketen auf einen ukrainischen Ort fielen und über 30 Menschen ja dabei getötet wurden.
Jetzt gibt es ja viele Krisen und auch mehrere Kriege, auf die die Minister der EU schauen müssen. Heute haben sich die Außenminister mit Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde getroffen. Mit dabei der Regierungschef Mohammed Mustafa, der seit einem Jahr in etwa das Amt jetzt innehat. Was wurde denn da besprochen? Was ist der EU jetzt da wichtig im Gazastreifen und im Gebiet im Nahen Osten?
Ja, vielleicht noch eben zur Einordnung dieses Gesprächs. Das hat es noch nicht gegeben auf so hoher Ebene, dass Europas Außenminister sich treffen mit dem politischen Chef der Autonomiebehörde. Und ich denke, sie wollen damit zeigen, dass es ihnen ernst ist mit der Zwei-Staaten-Lösung. Israel auf der einen Seite und ein palästinensischer Staat auf der anderen Seite. Der ja, so jedenfalls die Vorstellung unter europäischen Diplomaten, dann möglicherweise eines Tages auch die Administration, die Verwaltung, die Organisation von Gaza übernehmen könnte, damit man die Hamas da ausschalten kann. Das ist das Ziel. Und deshalb gab es neue Hilfszusagen, 620 Millionen Euro für eine Reform der palästinensischen Autonomiebehörde. Dahinter steckt dann schon ein bisschen auch Kritik an dem bisherigen Gebaren dieser Autonomiebehörde, die ja im Verdacht steht. Und das konnte auch nachgewiesen werden, dass sie sich selber auch schon mal bedient an den europäischen Fördergeldern und einen aufgeblasenen Verwaltungsapparat hat. Da ist also die Hoffnung auf der einen Seite Reform und dann zweite Hoffnung, dass auf diese Weise die Selbstverwaltung der Palästinenser dann möglicherweise auch für Gaza mitgestärkt werden könnte.
Wenn man da schon so Kritik mitverpackt, gibt es dann Bedingungen für diese Finanzhilfe?
Ja, es gibt natürlich immer die Bedingung, dass diese Gelder dort landen, wo sie gebraucht werden. Zum Beispiel bei den Hilfsbedürftigen, bei Resilienz und Wiederaufbau. Das ist so eine Überschrift. Dann gibt es weitere Millionen Euro, die auch für humanitäre Hilfe dann direkt an die Menschen in Gaza gehen sollen. Allerdings, wenn man die Bilder sieht, das Ausmaß der Zerstörung und die Schwierigkeiten auch für humanitäre Hilfsorganisationen dort noch zu arbeiten, dann schwingt natürlich immer der Verdacht mit, die Frage, ob das Geld wirklich bei den Bedürftigen ankommt. So ist das in den palästinensischen Gebieten auch. Und ja, da ist, denke ich, immer das Problem auf europäischer Seite, dass man das nicht ausreichend kontrollieren kann.
Wenn wir uns schon sprechen können, Helga, lass uns noch auf ein anderes Thema schauen. Ungarns Präsident reibt sich ja immer wieder mit der Europäischen Union, treibt auch quer. Heute stimmt das Parlament dort über eine Verfassungsänderung ab, mit der die geschlechtliche Identität der Menschen auf weiblich und männlich beschränkt wird. Damit schreitet Orbán voran. Die Rechte von Homosexuellen wurden schon eingeschränkt im Land und LGBTQ-Veranstaltungen wie die Pride Parade sollen verboten werden. Wie haben die Außenminister denn diese Entwicklung dort aufgenommen? Gab es überhaupt Reaktionen?
Da gab es keine Reaktion, jedenfalls nicht vor laufenden Kameras und offenen Mikrofonen. Das liegt einfach daran, dass die Außenminister sich mit solchen Themen nicht beschäftigen. Und das liegt auch daran, dass es durchaus auch im Europäischen Parlament, auch in der Kommission eine ganze Reihe von Experten und Politiker gibt, die sagen, das ist wirklich nationale Sache, wie ein Land umgeht mit den unterschiedlichen Geschlechtern, damit zusammenhängt das Staatsbürgerschaftsrecht. Das ist eigentlich Sache von nationalen Staaten. Es gibt aber auch andere, die sagen, dass Viktor Orbán, seine Fidesz-Partei, damit verstößt gegen europäische Werte. Also das wird im Moment kontrovers diskutiert.
Soweit Helga Schmidt mit einem Rundumschlag mit Beobachtungen vom heutigen EU-Außenministerinnen- und Ministertreffen in Brüssel hier in unseren Themen des Tages. Und damit wandern wir noch mal knapp so 500 Kilometer zurück nach Norddeutschland, nach Hamburg. Da setzen SPD und Grüne nämlich ihre Koalitionsverhandlungen fort. Heute hat ein Verhandlungsteam beider Parteien einen weiteren Zwischenstand vorgestellt, welche Schwerpunkte man als neue Landesregierung so setzen möchte. Oliver Wuttke.
Es ist nun schon der 10. Verhandlungstag, an dem SPD und Grüne in Hamburg an einer Neuauflage ihrer 10 Jahre alten Koalition arbeiten. Die hat meist geräuschlos funktioniert und auch aus diesen Koalitionsverhandlungen dringt fast nichts nach außen. SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher versucht den Verdacht zu zerstreuen. Hinter den Kulissen könne es womöglich haken und knirschen.
Die Verhandlungen gehen plangemäß gut voran. Wir haben schon viele Themen erörtert. Auch in Koalitionsverhandlungen gibt es gute und schlechte Tage, aber insgesamt kommen wir sehr gut voran.
Bei den Gesprächen gehe es vor allem um Themen, die sich neu stellen. An vielen Punkten könne Rot-Grün aber an alte Vereinbarungen anknüpfen, sagt Tschentscher mit einem Seitenhieb auf die CDU.
Dass wir natürlich Dinge, die die CDU abgelehnt hat, massiv abgelehnt hat, dass wir selbstverständlich Oberbillwerder umsetzen, 6.000, 7.000 Wohnungen bauen. Das alles erleichtert uns die Sache, dass wir viele Vorvereinbarungen schon haben.
Nicht nur wegen des umstrittenen Neubaugebiets Oberbillwerder stand der Wohnungsbau an vielen Verhandlungstagen im Mittelpunkt. Bezahlbares Wohnen, das sei die wichtigste soziale Frage der Stadt, sagt die grüne zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Doch die Folgen von Corona und Ukraine-Krieg haben den Neubau deutlich ausgebremst.
Und deshalb war für uns völlig klar, wir müssen unvermindert an dem Ziel festhalten, wieder auf 10.000 Wohneinheiten zu kommen.
Und zwar pro Jahr. Damit das gelingt, wird es bei der teuren Energiesanierung wohl einen neuen sogenannten Hamburg-Standard geben. Die Auflagen bei der Wärmedämmung werden gesenkt. Stattdessen soll es mehr klimafreundliche Fernwärme und Energieversorgung geben. Auch Bürokratieabbau und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sind Teil dieses Pakets. Dagegen ist noch gar nichts nach außen gedrungen zum hochumstrittenen Thema Verkehrspolitik. Zwischen SPD und Grünen mittlerweile ein Dauerbrenner. Nach außen versucht man es stattdessen lieber mit positiven Botschaften. Hamburg als Modell für gutes Zusammenleben und gelingende Integration, so formuliert es Grünen Co-Parteichefin Mariam Blumenthal.
Wir beobachten nun gerade im Bund, dass Menschen mit Migrationsgeschichte vor allem als eine starke Bedrohung wahrgenommen und niedergeschrieben werden. Das machen wir hier in Hamburg in diesem Geiste anders.
Das gelingt auch, weil Hamburg nach wie vor ein reiches Bundesland ist und in den sozialen Zusammenhalt investieren kann. Das reicht vom kostenlosen Schülerticket über die Gratis-Kita bis zur Sprachförderung für Zuwanderer, die die Stadt auf Menschen ausdehnen will, die schon länger hier leben. SPD-Co-Parteichefin Melanie Leonhardt.
Was wichtig ist für die Arbeitsmarktintegration, ist, dass wir auch berufsbezogene Sprachförderung machen in einem hohen Maße und auch für die Gruppen, die vielleicht nicht frisch hier sind, aber noch nicht in dem Umfang am Arbeitsmarkt teilnehmen, wie das eigentlich wünschenswert wäre, auch für sie selbst.
Finanzen, Wirtschaft, Kultur, Justiz und Bildung, fast alle Themen sind inzwischen abgehandelt, vieles davon wohl einvernehmlich. Trotzdem will sich Peter Tschentscher noch nicht auf ein Ende der Verhandlungen festlegen.
Wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Und es sieht gut aus, dass wir die letzten Themen dann auch vereinbaren. Es gibt jetzt für mein Gefühl keine großen kritischen Punkte mehr, weil wir vieles auch schon vorbesprochen haben.
Und trotzdem wird wohl erst in der Woche nach Ostern der komplette Koalitionsvertrag für die kommenden 5 Jahre fertig sein. Bei den Grünen muss noch eine Mitgliederversammlung zustimmen. Die ist für den 28. April anberaumt.
In Hamburg arbeiten die beiden Wunschkoalitionäre also weiter an ihrem Koalitionsvertrag. Heute wurden erneut Zwischenstände präsentiert. Und damit enden auch unsere Themen des Tages, heute an diesem 14. April. Unsere Themen des Tages hören Sie im Radio immer um 16:45 Uhr. Und direkt danach gibt es diese Version dann auch als